der Podcast.
Folge 152, Geiz ist geil bei der Digitalisierung.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 152 von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast, wenn es um Augenzwinkern geht. Und Zwinkern am anderen Ende der Leitung, mir zugeschaltet, Tilman Lucke aus Berlin. Hallo Tilman, grüß dich.
Hallo Sebastian Hengstmann und ich freue mich, dass wir auch beide am 1. Mai den wörtlichen Tag der Arbeit, also dass wir da arbeiten, finde ich gut.
Genau, das ist ja hier mehr oder weniger Arbeit, auch wenn wir dafür kein Geld kriegen, aber wir betrachten es als unsere Arbeit. Ich finde das übrigens lustig, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass mein Bruder immer merkt, wenn wir abends Vorstellung haben, wenn wir donnerstagsabends Vorstellung haben, dass mein Bruder immer, wenn ich auf der Bühne irgendwas sage und mich mal angucke, nochmal merkt, dass du heute mit Tilman Podcast hattest.
Achso, dann dauert das Programm doppelt so lang an einem Donnerstag als an einem sonstigen Tag.
Ja, weil ich dann auf einmal mit einem Haufen neuer Informationen komme. Zum Beispiel, als mit dem Sondervermögen losging und wir dann über die Sondervermögen geredet haben und über die 900 Milliarden und eigentlich, und ich dann gesagt habe, naja, eigentlich gibt es ja Sondervermögen, gibt es ja schon ewig. Also wir haben ja teilweise Sondervermögen. Guck mein Bruder mich wirklich auf der Bühne an und sagt, wen interessiert das?
Das hast du dich ja auch selber gefragt in dem Moment, als ich es dir erzählt habe.
Nein, ich fand das ja wirklich hochinteressant. Ich wusste gar nicht, dass Olaf Scholz die Sondervermögen nicht erfunden hat. Ich dachte immer, das wäre eine ureigenste Erfindung immer noch amtierenden Kanzlers.
Ja, also irgendwie im Februar dachte man, es scheint ja jetzt allen sehr eilig zu sein, da freuen wir uns, die Regierungsbildung geht schnell und die ist jetzt über 2 Monate wieder her, also so richtig eilig. Und dann das Mitgliedervotum der SPD, das war dann gestern zu Ende, also auch, ja, ach jetzt ist erstmal Ostern, dann brauchen wir 2 Wochen, bis alle da es war ja eine Online-Abstimmung, das heißt theoretisch, die haben ja die Daten ihrer Mitglieder, haben sie halt wahrscheinlich nicht alle online und dann mussten alle Mitglieder einen Brief kriegen. Dann haben sie aber auch alle noch 2 Wochen, oder beziehungsweise, weil die Post eben so schlecht ist. Wenn die Post besser wäre, wenn man sich verlassen könnte, dass alle Briefe am Tag danach ankommen, hätte man sich mindestens eine Woche in der Abstimmung sparen können. Ja. Und das ist eigentlich ein Fanal, weil genau diese Infrastruktur, die will man ja retten. Wobei die Post tatsächlich ja privat ist und dadurch leider genauso bleibt, wie sie jetzt ist oder noch schlechter wird.
Frag mich mal, ob ich mit abgestimmt habe.
Sebastian?
Ja?
Du bist doch auch SPD-Mitglied, oder?
Das ist richtig, seit fast 7 Jahren.
Ja. Das hat ja kaum einer unserer Hörer bisher mitgekriegt, weil das in kaum einer Folge erzählt wird. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie du da abgestimmt hast.
Das geht dich überhaupt nichts an. Nein, natürlich habe ich abgestimmt. Und ich sage das jetzt auch freimütig, weil die Zeit ist ja vorbei. Ich kann ja jetzt politisch keinen mehr beeinflussen. Also, als ob man SPD-Mitglieder politisch beeinflussen könnte. Aber ich habe zugestimmt. Natürlich habe ich zugestimmt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, was wäre denn die Alternative gewesen? Lutz van der Horst bei der Heute-Show war ja hier bei diesem Chef der Jusos, wo ich auch immer denke, also die gucken wahrscheinlich wirklich, also auch bei der grünen Jugend ist ja so, ich habe immer das Gefühl, die gucken, wo ist denn der größte Dödel, den wir haben? Den machen wir jetzt mal zu unserem Vorsitzenden. So. Genau. Kevin Kühnert war es ein bisschen was anderes, aber egal.
Ja, aber also bei der grünen Jugend, das ist schon nochmal eine Nummer härter. Das ist ja diese Jette Nietzart und die kommt ja jeden Monat mit irgendwas Beschissenem, was weiß ich, bei den Silvesterböllern, da hat sie sich gefreut, dass Leuten die Hand abgefallen ist. Kann man ja, ganz privat kann man das ja machen, aber also als grünen Jugendvorsitzende oder halt... Ich hab schon wieder alles verdrängt, aber von der hört man einfach immer nur Dreck. Das ist wirklich, und halt, das ist im Grunde so eine Art Greta Thunberg innerhalb einer Partei, nicht außerhalb.
Genau. Und der war ja dagegen, also gegen diesen Koalitionsvertrag. Und da fand ich halt sehr schön, dass Lutz van der Horst hat mit dem so ein Imagevideo gedreht. Nein, ich stimme dagegen. Und dann immer, ich bin dafür, dass es Neuwahlen gibt und die AfD noch mehr Stimmen kriegt. Oder ich bin für eine Minderheitsregierung der CDU, wo die AfD ab und zu mal mit dazustimmt und so. Also ich mag den Begriff alternativlos in der Politik überhaupt nicht, weil das Quatsch ist. Es gibt immer Alternativen. Aber die Alternativen wären für mich noch schlecht. Und ich muss mal sagen, die Genossen, also es wird jetzt ja immer rumgetönt, dass das ein reiner SPD-Koalitionsvertrag ist. Das stimmt ja nicht. Gar nicht. Aber ich finde, die Genossen haben sich schon ganz gut verkauft. Wobei ich ja auch für diese gesetzliche Festlegung von Mindestlohn, aber da haben wir ja letzte oder vorletzte Folge schon drüber gesprochen. Und da blieb einem eigentlich als Demokrat quasi nichts anderes übrig, als dazu zu stimmen. Ich war dann aber doch erstaunt, mit welcher überwältigenden Mehrheit die Genossen tatsächlich zugestimmt haben. Ja, also mit 84, irgendwas Prozent ist schon amtlich. Das ist die höchste Zustimmung zu einem Koalitionsvertrag einer GroKo, die ich bis jetzt, also seit wir Mitgliedervoten machen, gehört habe.
Genau, 2013 und 2018 war es weniger. Und also 2018 war es ja sogar, damals trommelte Kevin Kühnert gegen den Koalitionsvertrag, da gab es ja sogar die Angst, dass es scheitern könnte. Ist dann aber auch recht deutlich über...
Also 2/3 Mehrheit war es. Mhm. Ich kenne Leute, die sind deswegen in die SPD eingetreten, um dagegen zu stimmen.
Ja, das wurde ja dann
auch so beworben.
Und sind auch
heute noch Mitglied. Ja. Und sind auch heute noch Mitglied. Aber ich will jetzt nicht sagen, wer. Ich glaube, das würde Heiko nicht passen. Aber
ja, so. Also das jedenfalls. Apropos SPD, ich lese hier gerade bei Tagesschau Online die Schlagzeile: Klingbeil will neue Gesichter in der Regierung. Ja, Herr Klingbeil, das kann man sich wünschen. Nur dann sollte man selber einfach einen Pfund Salz kaufen und sich darin damit zudecken.
Und sich irgendwo hinhängen.
Ja.
Nein, ich muss aber mal sagen, ich mag Lars Klingbeil tatsächlich sehr. Weil der ist so alt wie ich, der ist so dick wie ich. Das passt schon. Wobei meine Frau mich heute...
Nee,
heute
der, ist mal, ja, der ist ja noch, noch zwei Köpfe größer als du.
Ja gut, aber also er ist auch schwerer. So vom Körperumfang her passt es ja ungefähr. Mhm. Wobei meine Frau heute wieder auch mich am Frühstückstisch darauf hinwies, dass sie es blöd findet, wenn wir dicken Witz... Also wenn mein Bruder mich als dick auf der Bühne bezeichnet, weil das... Hieße Leuten, die wirklich Adipositas haben, hieße das irgendwie, triggern, weiß ich nicht. Man muss natürlich mit Humor sehr vorsichtig sein, das ist mir schon klar. Bloß andererseits, gut.
Nein, aber ja jetzt ganz ehrlich, also dein Bruder, der Tobias, also da muss man ja den auf die Bühne doppelt hinstellen, dass man den überhaupt sieht.
Inzwischen nicht mehr.
Inzwischen nicht mehr.
Ich glaube tatsächlich, dass mein Bruder inzwischen schwerer ist. Das würde er hier vehement abstreiten. Aber der hat in den letzten 2 Jahren, das muss man natürlich auch verstehen, wegen persönlichem Stress und so, extrem zugelegt. Apropos zugelegt. Zugelegt hat auf jeden Fall die Union. Denn Friedrich Merz himself hat die Besetzung der Ministerien verkündet. Und ich weiß, dass Thiemann ein ganz großer Freund davon ist, darüber zu reden, wer welches Ministeramt kriegt. Weil es originär gar nichts aussagen. Nichts.
Naja, wir können halt jetzt schon mehr sagen als vor 5, 6, 7 Wochen, als du darüber reden wolltest.
Ach komm. Die letzte Ministerin, die was bewirkt hat, war Julia Klöckner.
Und zwar, dass die Leute mehr Nestle kaufen oder was
so,
war da?
Ja. Genau. Nestle, bitte. Nestle.
Nestle. Ja, also es ist schon interessant, Merz hat ja angekündigt, es werden manche, die man erwartet hat und manche, die man nicht erwartet hat. Und so kam es dann auch.
So, fangen wir mal mit der CSU an.
Mit der CSU an, ja.
Genau, also Alois Rainer wird Landwirtschaftsminister.
Kleine Quizfrage dazu.
Ja, gerne.
Die Schwester von Alois Rainer war auch schon mal Bundesministerin. Später Bundestagsvizepräsidentin.
Also
und ist heute Präsidentin des Roten Kreuzes. Also die ist ein paar Jahre, das ist so ein Geschwisterpaar, die sehr weit auseinander sind. Ich glaube so 14, 15 Jahre. Aber das ist Gerda Hasselfeld von der CSU gewesen. Die war ganz früher Bundesbauministerin.
Und war doch jetzt die Landesgruppenchefin?
Landesgruppenchefin, Vizepräsidentin des Bundestages und so weiter.
Ich muss mal sagen, ich krieg da immer Gerda Hasselmann, ja?
Heißt die? Hasselfeld.
Hasselfeld und dann Britta Hasselmann. Ich krieg das immer nicht zusammen, aber die eine ist CSU, die andere ist Grüne. Ich krieg das immer nicht. Das ist was? Wieso ist die denn jetzt grün? Ach nee, das ist ja die andere. Und kriegt da vom Namen.
Und dann kommt ja noch Hasselhoff oder Haseloff und so weiter.
Haseloff, wie du, ja.
Da bist du ja dann komplett am Rad. Da drehst du am Rad, ja.
Ja, schon. Übrigens, Hennigsdorfer Spannbeton, ich krieg's jetzt langsam hin.
Gut.
Mein Umfeld aber nicht.
Nee, du musst noch weiter missionieren, ist doch klar.
Ja, ja. Darum heißt mein Soloprogramm ja auch Niemand mag Klugscheißer. So, egal.
Also jedenfalls Alois Rainer, der Alois Rainer, ein gelernter Metzgermeister. Und ich meine, den kenne ich jetzt persönlich überhaupt nicht. Der kann ja irgendwie erstmal anfangen, 100 Tage würde ich ihm gönnen. Aber das Beschissene, was ja dann mit dieser Verkündung stattfand, war Markus Söder, der dann auch noch kommentiert, was an diesen Ministern so toll ist. Und ich finde, bei CSU-Ministern wäre das einfach ein sehr kurzer Satz oder gar kein Satz, aber er sagte, der vegane Özdemir ist weg und jetzt kommt der Metzger. Und das ist halt so ein Dreck wieder. Ich meine, ich esse ja auch total gern Fleisch. Ich würde Fleisch immer vorziehen, aber ich finde das so, der Özdemir, das ist der unmilitanteste Veganer, den man sich vorstellen kann. Mit dem würde ich jederzeit mich irgendwie am Grill treffen und jeder isst seins. Und kein Mensch würde über das reden, was der andere isst.
Genau,
das muss man halt einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Özdemir einfach ein cooler Typ ist und auch sicher und auch ein guter Landwirtschaftsminister war. Und aber dieser Kulturkampf, dieser Hass, diese Verachtung, das kann man doch jetzt irgendwann mal, das war ja dann in der Woche nach der Wahl, war ja dann der politische Aschermittwoch oder 10 Tage nach der Wahl und dann hieß es, ja, Grün ist raus. Und also hat er gemerkt, dass Grün ja tatsächlich raus ist, dass man über die auch nicht mehr so hasserfüllt reden muss, wie als wenn sie an der Regierung sind? Naja, also das ist schon, da platzt einem schon wieder der Kragen, wenn man über den redet.
Ja, aber wir wissen ja alle, dass Söder das nicht so meint.
Ja, aber also, weißt du,
Markus Söder ist ja die Ausgeburt an, auch gucken wir mal, was ich für eine Meinung heute habe, was ist denn günstig, womit komme ich, Markus Söder ist das Abziehbild eines Emporkömmlings, eines Schleimers, eines Opportunisten, so.
Ja, nicht zwingend Opportunist, weil, also das schon, weil er sich ja zum Beispiel auch auf die Seite eines, als es darum ging, dass, oder als das rauskam, dass in seinem Kabinett ein Nationalsozialist sitzt mit Hubert Aiwanger, dann diese Rede, mit der er ganz großzügig sagte, ich verzeihe ihm, er darf jetzt bleiben, er hat dazugelernt, was nicht stimmte, die nutzte er ja hauptsächlich darum, dass er da gesagt hat, ja, die Freien Wähler müssen in der Regierung bleiben, denn die Grünen sollen nicht in die Regierung. Und die hatten mit dem Thema ja gar nichts zu tun. Also bei Markus Söder, ich weiß nicht, es ist so, wie wenn du ein schönes Familienfest hast, alle haben sich lieb, und plötzlich geht die Tür einen Spalt weit auf und irgendeiner wirft eine Stinkbombe rein und geht dann wieder. Und das ist Markus Söder.
Und nun muss ich aber dazu sagen, er steht ja natürlich auch in guter Tradition vom bayerischen Ministerpräsidenten. Das darf man ja bitte auch
nicht. Es gab schon andere. Also es gab Zeiten, wo selbst Helmut Kohl hat sich über Edmund Stoiber geärgert. Als ich ein Jugendlicher war, dann ging es ja um die Einführung des Euro. Und da habe ich noch im Kopf eine Karikatur, wie Kohl einen Brief an Stoiber diktiert. Und dann sagt er, schreiben Sie Stoiber bitte mit EU wie Euro. Das ärgert ihn. Und der Stoiber, aber das hatte halt auch Inhalt. Also klar, Stoiber konnte auch zuspitzen, aber das war halt kein Idiot und kein bösartiger Idiot, ja.
Nee, das auf jeden Fall. Also Stoiber war immer ein Aktenfresser, aber von diesem bayerischen Ministerpräsidenten, von diesen Großkupferten, diesen großspurigen, lautschreienden Drecksäcken, also wenn man da jetzt Strauß und Seehofer und Söder, war Stoiber sicherlich schon einer der angenehmeren, das muss man wirklich sagen. Max Streibel habe ich ja nie bewusst irgendwie, weil das war ja nur 3 Jahre und das war gerade zu einer Zeit, wo... Und der war dann auch sehr schnell wieder weg. Mhm. Und vor Strauß, da habe ich, glaube ich, noch nicht gelebt. Ich überlege gerade, wann ist Strauß Ministerpräsident geworden?
1978.
Da bin ich gerade geboren, genau.
Das war auch so ein bisschen so ein Saskia-Esken-Moment. Also da war 1978, stand die Landtagswahl an und der langjährige, also der bis heute Rekordhalter ist, Alfons Goppel. Das war so ein Landesvatertyp. Der hat viel nicht groß auf. Der hat dann wirklich in Bayern regiert. Strauß war ja dann im Bundestag bis 78. Und dann sagte Strauß so, da wird ja ein Posten frei. Und der wurde gar nicht frei. Das heißt, der hat den einfach, also das war dann wie selbstverständlich, dass der Parteivorsitzende plötzlich diesen Posten sich nimmt. Und der Goppel, gut, der war dann auch sehr alt und der wurde dann aufs Altenteil geschickt. Aber das war irgendwie auch so ein bisschen wie, wie kann man denn was anderes denken? Ja, ich werde doch natürlich diese Landtagswahl als Spitzenkandidat, es war eine der wenigen Landtagswahlen in den früheren Jahren, wo der Spitzenkandidat nicht selbst amtierte, also der Spitzenkandidat der Regierungspartei. Das ach, aber krass. Nur nebenbei.
Genau. So, gehen wir mal weiter. So, und jetzt wird es schon ein bisschen eklig. Dorothee Bär wird Forschungsministerin. Das sind ja Sachen, Dorothee Bär und Forschung, also Forschung im Sinne von echter Wissenschaft, wahrem Realismus,
genau.
Sind ja schon Sachen, die nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, ob das ein Gag sein sollte von Söder, dass ich Madame Flugtaxi zur Forschungsministerin mache, aber
also, wieso naja, halb, halb, also wie so ein typischer Gag, wie, also ehrlich gesagt, ich wusste, als, bis sie das Wort erwähnte, das war ja, damit ist sie ja bekannt geworden, mit dieser Forderung, Flugtaxis zu fördern, wusste ich gar nicht, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Aber was das ist, was ist denn ein Flugtaxi? Das kennt man vielleicht aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder so. Kommt dann jetzt wirklich, wenn ich sage, ich hätte gern an meinem Fenster, wird gleich an meinem Fenster einsteigen ins Taxi, hier soll gleich was vorbeischweben. Ich verstehe das nicht, ja. Ist das damit gemeint, mit Flugtaxi? Ja.
Ich weiß es nicht. Guck mal den Film Das fünfte Element mit Bruce Willis. Da spielt der Corbin Dallas und der hat ein Flugtaxi.
Okay, ja, dann meinte sie es genauso. Aber die Dorothee Bär, also die ist ja von der Person her, also sie ist ja Fränkin und hat eine sehr, also ich finde tatsächlich, wenn man den hässlichsten deutschen Dialekt küren würde, das wäre mit großem Abstand, wäre das Fränkisch.
Finde ich eigentlich nicht. Ich mag das Fränkische.
Weil ja, wenn und dann aber Fränkisch noch diese, aber gut, dafür kannst du nichts, diese hohe Stimme. Fränkisch, ja, gut, okay. Ja, wir sind ja. Franken. Also ehrlich gesagt, wenn Dorothee Bär ein Mann wäre, dann wäre sie Markus Söder. Der einzige Pluspunkt, den sie hat, ist, dass sie eben kein Mann ist und deswegen nur sozusagen nur 99% so schlimm ist wie Markus Söder. Ansonsten würde ich sagen, vom Charakter, von dieser opportunistischen Haltung und von dieser Nervigkeit her ist sie auf jeden Fall dran.
Genau. So, jetzt kommen wir zum Schlimmsten. Wobei, ich muss ja dazu sagen, Alexander Dobrindt, der war ja auch mal Verkehrsminister, wo ich immer dachte, boah, Alter, der geht ja gar nicht. Dann kam Andi Scheuer.
Und, das ist ja oft so, ja, ist oft so.
Genau. Und sagte halt mein Bier. Nein,
das ist das George-Bush-Prinzip. Ich glaube, hättest du dir 2001 oder 2003 denken können, dass es mal einen US-Präsidenten gibt, der George Bush noch um das Tausendfache untertrifft?
Das hat man doch in den 80ern auch über Reagan gedacht. Also gerade die Linken in Amerika haben gedacht, oh mein Gott, was Schlimmeres als Reagan kann uns nie passieren. Ja. Dann kam George Bush Junior.
Ja.
Ja. Also ich meine, George Bush Senior war ja quasi nur eine Verlängerung von Reagan, was war ja auch sein Vizepräsident.
Mhm.
Dann kam George Bush Junior und wir dachten, oh mein Gott, etwas Schlimmeres als George Bush Junior kann es nicht geben. Und dann kam Donald Trump und sagte, hold my penis.
Ja, und wir sagen heute, was Schlimmeres wie Trump gibt es nicht. Und dann wird J.D. Vice kommen.
Fans, mein Gott.
Und guckt euch mal bitte das offizielle Vize, also es gibt ja immer dann so einen Hoffotografen, der also die offiziellen Politikerfotos, also wenn man jetzt Kongressabgeordneter ist oder eben Vizepräsident, dann gibt es halt dieses eine Foto, mit dem man dann immer offiziell auftaucht und unter anderem bei im Wikipedia-Artikel ist halt dieses Foto dann quasi direkt oben. Und da denke ich mir halt wirklich, wenn man sich einen Bösewicht ausdenken würde, der, also ein bisschen sieht er aus, wie wenn Uwe Ochsenknecht einen, also der ja schon deutlich über 70 ist, einen 40-jährigen US-Vizepräsidenten spielen. Also so leicht verlebt mit einem, also die haben es natürlich geschönt, das Gesicht ist eigentlich viel röter. Und diese Augen, vielleicht hat er so Kontaktlinsen, so farbige, kennst du vielleicht, wo man dann so eine stechende Augenfarbe hat.
Ja, ja.
Also wirklich der Bösewicht schlechthin. Dieses Bild ist so schlimm eigentlich. Ja.
Ja.
Dann doch lieber der Mugshot von Trump, wie er da sich im Gefängnis fotografieren ließ.
Ja.
So, aber wir schweifen schon wieder ab. Wir wollen eigentlich.
Natürlich schweifen wir ab. So, Alexander Dobrindt wird Innenminister. Das ist gut. Die CSU hat, glaube ich, darauf bestanden, das Innenministerium zu kriegen. Und das ist ja auch wichtig, dass
die CSU. Ja, zumindest die Union als solche. Und
nein, die CSU innerhalb der Union auch.
Ja, ja. Aber ich finde tatsächlich, dem traue ich als Innenminister mehr zu als Verkehrsminister. Und solange er nicht wieder irgendeine Maut fordert, weil er ist ja eigentlich der Vater der Maut. Der Scheuer die ja nur ausbaden und hat es eigentlich dadurch noch schlimmer gemacht. Ja.
Das Krasse ist ja auch, Alexander Dobrindt, warte mal, der war auch mal Generalsekretär der CSU, ne?
Ja.
Genau wie Andi Scheuer, genau wie übrigens Markus Söder.
Ja.
Die waren alle mal Generalsekretär
genau
der CSU.
Genau wie Edmund Stoiber, aber den nannte man damals erste, sogar, ne? Unter Strauß, aber unter Strauß war er sozusagen, den nannte man damals das blonde Fallbeil, weil er halt als Generalsekretär noch, der war nie blond oder nie so richtig blond, aber der war immer weiß, der ist geboren als Weißer.
Genau.
Ja, jedenfalls das. Und aber Dobrindt ist ja der Einzige aus der ganzen Unionsriege, der früher schon mal Minister war. Also das ist auch interessant, dass man da niemanden, so lange ist es ja noch nicht her, die letzten 3,5 Jahre, dass man da niemanden zurückholt. Also gut, Jens Spahn wird dann Fraktionsvorsitzender, der ist ja
da können wir gleich
besticht
noch mal drüber
ja
reden.
Auch durch Kompetenz, sagen wir es
mal
so.
Da können wir bitte gleich nochmal drüber reden. Über Herrn Spahn möchte ich nochmal gesondert reden. Ja, der wird jetzt Innenminister. So, damit ist die CSU abgefrühstückt. Das ist, die haben ein gutes Ministerium, ein Standardministerium und dann halt Forschung, naja, was halt so überblieben, ne?
Ja.
So. So, gehen wir mal in die Reihe der CDU. Da sind ja Namen bei. Also, Thorsten Frey habe ich schon mal. Fangen wir mal ganz unten an. So, Digitalisierungsminister. Es wird, sag mal, haben wir mehr Ministerien als vorher?
Ja, oder eins mehr. Genau,
also ist tatsächlich eins mehr.
Bei,
ja?
beim letzten Regierungswechsel gab es ja auch eins mehr, das war das Bundesbauministerium, ja. Was ja bis heute quasi im Aufbau ist.
Genau.
Das ist eben der Nachteil, wenn man Ministerien auseinander. Also, was ja immer wieder passiert, ist, dass einzelne, also zum Beispiel die Heimat, die war ja früher beim Innenministerium, jetzt wandert sie zum Landwirtschaftsministerium. Das sind ja vielleicht zwei, drei Fachreferenten und so, das macht nichts. Die haben ja dann quasi, die finden Obdach im anderen Haus. Aber ein Haus ganz neu zu bauen, das ist schon arg. Und der Digitalisierungsminister, das kommt ja noch dazu, der ist ja kein Politiker.
Der ist war vermutlich bisher Carsten Wildberger, war bisher Geschäftsführer der Media Saturn Holding. Also hier, also Mediamarkt. Die
genau, und stell dir vor, du kommst jetzt als Bürger in dieses Ministerium und sagst, so, ich möchte jetzt gern mal hier, dass hier alles besser wird, dass ich endlich mal Internet habe, und dann sagt irgendein Mitarbeiter von dem Minister, oh, da muss ich mal ins Lager gucken, ob der Minister überhaupt da ist. Und dann verschwindet er. Und also den wird man da nie antreffen, wenn er sich so verhält wie ein typischer Mediamarkt-Mitarbeiter.
Genau. Und ich
persönlich oder er ist da und sagt, nee, ich kann dich nicht zu Fernsehern beraten, weil ich für Waschmaschinen zuständig bin. Und ich weiß leider überhaupt nichts. Ich sehe hier nur zwar aus wie ein Mitarbeiter von meiner eigenen Firma, aber ich mache hier nichts. Also...
Na, ich persönlich bin ja der Meinung, das ist das erste Ministerium, was es nicht geben wird. Also wo es kein Haus gibt, weil die alle im Homeoffice arbeiten werden.
Genau, solange eben garantiert ist, dass die Faxe abhörsicher sind, die sich dann jeder Mitarbeiter nach Hause stellen muss.
Wozu gehörte denn Digitalisierung bisher zum Wirtschaftsministerium?
Nee, ne? Zum Verkehr. Und das ist immer krachend gescheitert. Also seit Dobrindt war das Digitalisierungsministerium. Und das hat ja nicht, das war immer unter ferner Liefen. Deswegen, also grundsätzlich ist es gut, dass man sich diesem Thema, weil es ja auch so eine Art Querschnittsthema ist, es betrifft die gesamte Verwaltung, alle Ministerien, dass man sagt, das ist ein eigenes, aber auf der anderen Seite dann jemanden dran zu setzen, der kein Politiker ist, der nicht weiß, wie man mit seinen Politkollegen im Kabinett oder mit irgendwelchen Untergebenen quasi auf politische Weise kommuniziert oder mit den Ländern. Stell dir mal vor, der Typ muss jetzt die Länder überzeugen, dass man doch flächendeckendes Internet anschafft in Deutschland. Oder dass man so, dann sagen die, nö, das hat man noch nie, das haben wir noch nie so gemacht. Also man muss es hat ja schon einen Wert, Politiker zu sein und Erfahrung zu haben als solcher.
Genau, vor allem wenn man ein Bundesministerium führt.
Ja, und da kann ich mir schon vorstellen, dass der auf erhebliche Schwierigkeiten stößt und eben, wie gesagt, er muss sich erstmal ein, zwei Jahre überhaupt bei ImmoScout ein bisschen umschauen, was es da für Häuser gibt in Berlin.
Ich wollte ja eigentlich den Gag machen, irgendeinen Ministernamen vorzulesen und sagen, mein erster Gedanke war, wer? Das trifft aber hier auf alle zu.
Auf alle zu, ja.
Also da sind ja die von der CSU fast schon bekannt. Ja, so, jetzt haben wir Nina Warken als Gesundheitsministerin, dazu kann ich überhaupt nichts sagen, außer dass sie aus Schleswig-Holstein kommt. Aber ansonsten weiß ich nicht.
Und dazu kann ich sagen, dass sie eben vielleicht doch nicht aus Schleswig-Holstein kommt, sondern aus dem Gegenteil, aus Baden-Württemberg.
Siehste?
Ja, also ich habe gehört, die baden-württembergische CDU, die muss sich ja für die nächste Landtagswahl positionieren, deswegen hat sie zwei Gesichter sogar im Kabinett, mit Thorsten Frey und mit ihr. Und sie ist jetzt nicht profiliert als Gesundheitspolitikerin, sie stammt aber aus der Rhein-Main-Region, also Heidelberg. Und da ist ja zum Beispiel das Deutsche Krebsforschungszentrum, und da soll man sozusagen, das Ziel ist, dass man eher zum Thema Medizinforschung oder Medizin auch Medizinindustrie, dass man diesen Standort Baden-Württemberg da stärken will durch sie. Aber tatsächlich, sie selber ist jetzt nicht als Lauterbach durch Talkshows getingelt und hat mit Fachwissen geglänzt über Medizin.
Na, ich bin ja insofern über diese Personalie ganz froh, weil es ja die Gefahr bestand, dass der bisherige Gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion,
Jens Spahn? Nee.
Nee, Tino Sorge.
Tino Sorge.
Seines Zeichens Direktkandidat der CDU Magdeburg und wir nennen ihn auch den Mann ohne Oberlippe. Das ist Bodyshaming, liebe Freunde, das macht man nicht. Das ist ganz, ganz unfair, dass der es nicht geworden ist tatsächlich. Insofern bin ich ganz froh über die Kollegin aus Schleswig-Holstein. Kommen wir zum Thema Verkehr. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass innerhalb einer unionsgeführten Regierung das Verkehrsministerium nicht bei der CSU liegt. Ein gewisser Patrick Schmid.
Das stimmt, seit Matthias Wissmann, der genau. Dann direkt später mit wehenden Fahnen zur Autoindustrie übergewechselt ist.
Selbstverständlich. Ein gewisser Patrick Schnieder, und hier muss ich es jetzt mal bringen. Wer?
Also ja, das ist halt so einer nichts. Von diesen langjährigen Hinterbänklern, die sicher ganz gute Arbeit leisten, wo es aber keiner mitkriegt. Also
wir werden sehen. Es gibt
aber
ja eine
es ist halt auch, ja, das ist halt auch fast eins der wichtigsten, und da sollte man schon ein Auge drauf haben, dass der da keinen Unsinn macht. Solange ihm Dobrindt nicht flüstert, Mensch, ich habe eine tolle Idee, sag doch mal Maut.
Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Ministerium, wo ich sag mal so, also wir reden über die und zukünftige Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Katharina, ich habe die ewig auf Wikipedia gesucht, ich habe sie nicht gefunden.
Wie? Ja, aber das ergänzt sich dann doch so.
Nee, aber irgendwie habe immer Katharina ja. Kantor nicht. Die haben mit E geschrieben, Katharina.
Da müsste es eigentlich eine Weiterleitung geben, weil du nicht der Einzige bist, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist übrigens das gleiche Problem, was Rainer Haseloff hat. Reiner Haseloff. Ja.
Weil viele Rainer suchen, ne?
Oder Reiner Kallmund.
Genau. Ja. Also Katharina Reiche. Katharina Reiche kommt aus Luckenwalde. Luckenwalde ist ein Ort südlich von Berlin.
Nach wem ist Luckenwalde benannt?
Nach Tilman Lucke, selbstverständlich.
Genau.
Ja. Katharina Reiche war im Kabinett. Ich glaube, in der Wahl 98 war Katharina Reiche schon mal die Quotenfrau / Ostdeutsche / junge Dame im Schattenkabinett von Helmut Kohl.
Nee, das war 4 Jahre später. Wir müssen zur Ehrenrettung sagen, 2002 bei Stoiber war sie quasi im Kompetenzteam.
Auf jeden Fall eine Quoten-Ossi-Tante. So jung, ganz jung. Ja. Die ist 73er Jahrgang, also war sie damals 29, ja.
19? Ja, also das war schon so eine Überraschung. Über die hat man damals auch viel geredet, aber
genau,
wurde ja
daher nicht. Kenne ich den Namen. Und seitdem war die aus der Politik komplett verschwunden. Die war jetzt von E.ON, irgendeiner E.ON-Tochter.
Ja, also die saß schon ewig im Bundestag zwischen 98 und 2015 und dann ist sie eben in die Wirtschaft gewechselt. Was aber noch interessanter ist, die hat 2015 eben ihr Direktmandat aus Brandenburg zurückgegeben und das führte dazu, weil irgendwie die Brandenburger CDU, das ist einer der, ich glaube, der einzige Fall in der gesamten bundesrepublikanischen Geschichte, dass ein Bundestagsmandat deswegen nicht nachbesetzt wurde, weil es einfach weil die Liste nicht lang genug war. Die hatten keine.
Die hatten keinen mehr.
Ja.
Unschön.
Und dann trotzdem ist sie rausgegangen. Das ist schon mutig. Also seitdem sind die wahrscheinlich beim Landesparteitag immer ein bisschen fleißiger und stellen mehr Kandidaten auf. Ja, genau. Also das dazu. Und sie ist natürlich, was skurril ist, sie ist liiert mit einem ihrer Vorgänger.
Genau.
Der kann sie wunderbar beraten, wie man es nicht
heißt,
macht.
Ja, also Mr. Wunderschön, männlich, ausstrahlungstechnisch, Karl Theodor von und zu Gutenberg himself.
Ja, himself ist einer seiner Vornamen, glaube ich.
Genau,
ja.
Das ist einer seiner Vornamen. Ich wusste gar nicht, dass der geschieden ist, aber der ist tatsächlich seit 2023, das war ja das Society.
Getrennt oder geschieden, das ist, glaube ich, ja.
Ja, das war ja das Society Party Gutenbergs, da gab es doch sogar eine eigene Reality-Show, die Gutenbergs, die deutschen Kennedys. Und jetzt sind sie getrennt und jetzt ist er mit Katharina Reiche zusammen, ja.
Ja.
Das stimmt tatsächlich.
Also Gutenberg, aber der ist mir tatsächlich in den letzten Jahren gar nicht mehr negativ aufgefallen. Der war ja, also was mich halt immer an ihm auch so störte, war diese schmierige Frisur, aber die hat er ja dann sehr bald beendet. Also, ich habe
eine Zeit lang diesen Podcast gehört, Gysi gegen Gutenberg oder Gutenberg gegen Gysi oder Gysi, also wo zwei absolut gleiche Meinungen zärtlich aufeinander prallen. Und ich mag Gysi ja, muss ich wirklich sagen. Also auch der hat Schwächen natürlich, aber ich mag den sehr. Und bei Gutenberg habe ich immer so, ich habe den so die ersten 3-4 Folgen, das ist natürlich ganz interessant so gewesen, was die so erzählt haben. Aber bei Gysi kannte ich halt die ganzen Storys schon. Und bei Gutenberg habe ich dann auch irgendwann gedacht, oh ja, du bist toll. Ja, du bist toll, Karl Theodor. Ja, du bist wirklich, wirklich ein guter Mensch.
Ja, also was er halt wirklich, also der hat halt keine Ansprüche mehr. Der würde ja nie wieder in die Politik zurückgehen, weil er hatte ja dann auch kurzzeitig Depressionen, beziehungsweise er sagt ja auch, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, was ich auch nachvollziehen kann, weil es wirklich, gut, selbst verschuldet, aber da so aus dem Amt gejagt zu werden mit so Hohn und Spott und so weiter. Also der weiß schon, warum er es nicht mehr macht. Der wird schon auch, erstens braucht er gar nichts zu verdienen, zweitens wird er genug verdienen. Also das führt zu so einer gewissen Entspanntheit politisch, die Gysi zwar auch hat, aber noch als aktiver Alters quasi Politiker. Und das finde ich dann, so solche Gespräche sind ja durchaus interessant, weil er war ja auch zu einer spannenden Zeit Politiker. Und das kann man sich schon mal gern anhören, ja.
Genau. Und ich will jetzt Katharina Reiche nicht als Quotenfrau bezeichnen, aber wir haben sie jetzt angesprochen und reden schon wieder nur über ihren Lebenspartner.
Nee, aber was sie halt wirklich ist, ist eine Quoten-Ossi. Und das ist, da sind ja jetzt vor allem die Brandenburger CDUler ein bisschen enttäuscht, weil sie seit ihrem Abgang in die Wirtschaft ja gar nicht mehr in Brandenburg wohnt. Sie war zwar da immer gewählt worden, aber sie wohnt jetzt einfach irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Die ist de facto kein Ossi, weil in der Generation, wenn man da 10 Jahre quasi und erst recht ist sie keine aktive Politikerin. Also es gibt 7 CDU-Plätze im Kabinett oder 8, wenn man einen Kanzler mitzählt. Und dann nimmt der eine davon, die längst woanders untergekommen ist und ich finde tatsächlich, dass man als Landesverband da auch enttäuscht sein kann.
Und es ist ja tatsächlich so, das Wirtschaftsministerium ist ja auch nicht irgendein Ministerium.
Und er hat übrigens sich geirrt, er sagte, die erste weibliche Wirtschaftsministerin, aber das stimmt nicht. Es gab ja die direkte Nachfolgerin von Sigmar Gabriel, als er Außenminister wurde für das letzte GroKo-Jahr.
War Katharina Marley, ne?
Nee, die war immer die Universalnachfolgerin von allen, aber in dem Fall deswegen nicht, sondern die war Brigitte Tsipras, also die frühere Justizministerin. Die war dann ein Jahr lang Wirtschaftsministerin. Von der hat man da damals ein Jahr lang nichts gehört, weshalb Merz jetzt der Meinung ist, das sei die erste Frau.
Das ist, kann man aber tatsächlich auch so sehen. So, kommen wir zur nächsten Frau. Karin Prien wird Bildungsministerin. War die aus Schleswig-Holstein?
Genau.
Ah, dann habe ich das verwechselt.
Ja, Karin Prien, interessanterweise wurde immer erzählt, das ist die erste jüdische Ministerin. So, und auch da kann man mal ins Geschichtsbuch blättern, was Tilman Lucke.
Was lernen wir, liebe Leute, wenn ihr etwas behauptet, fragt immer erstmal Tilman, ob das stimmt.
Ja, gut, so viel Zeit habe ich dann auch nicht, dass mich hier jetzt jeder anruft, aber in dem Fall, es gab einen Justizminister, Gerhard Jahn, unter Willy Brandt. Der war auch Jude, dessen Mutter wurde sogar umgebracht im Holocaust, also beziehungsweise er war sozusagen jüdische Mutter, heißt ja, nach jüdischem Ritus heißt es ja Jude. Der war quasi evangelisch durch seinen Vater, aber durchaus hatte der diese Familiengeschichte. Trotzdem, es ist sehr lang her. Und
das ist jetzt warum Land, relevant?
Naja, es ist schon interessant, dass man nach 80 Jahren mal eine Jüdin ins Kabinett lässt. Hätte man vielleicht auch ein bisschen früher machen können.
Warum? Also das sagt ja nichts über die Qualifikation aus.
Das nicht, aber über eine Perspektive. Ich finde schon auch, weiß nicht, also klar, die unterrepräsentierteste Religionsgruppe in allen Bundeskabinetten sind immer die Atheisten gewesen. Und jetzt wird man es dann nächste Woche auch merken, wenn sie sich dann vereidigen lassen. Doch, in allen Bundeskabinetten, ja klar.
Du hast völlig recht.
Also wenn man sich anschaut, welche Bundesminister bei der Vereidigung nicht auf Gott schwören.
Ja. Die Merkel ja auch, natürlich, die Merkel auch. Schröder war der Erste,
Der Schröder war der erste Kanzler, der das gemacht hat. Und es gab vor der Schröder-Zeit gab es nur vereinzelt eine Handvoll SPD-Bundesminister, die das auch nicht getan haben. Und seitdem ja ein paar Grüne, aber die ganzen SPDler, Sigmar Gabriel und so weiter, tun alle so, als wären sie gläubig und lassen sich auf Gott vereidigen. Also das ist wirklich, ich glaube, eine der ganz wenigen GroKo-Ministerinnen, die jetzt nicht gesagt haben, so wahr mir Gott helfe, war die, jetzt muss ich mal selber schauen, das war, Oskar Pistorius, Boris Pistorius zum Beispiel.
Oskar Pistorius war der mit dem Appenbein.
Ja. der war jetzt zum Beispiel. Aber genau. Ansonsten haben wir Katharina Schulze, Katharina Barley, Brigitte Zypries und so gut wie niemand. Und das ist, wird man jetzt merken. Es kann durchaus sein, dass in der nächsten GroKo alle auf Gott schwören. Ich kann es nicht einschätzen. Aber zum Beispiel Lars Klingbeil, dem traue ich zu, so ein Opportunist zu sein, dass er das einfach aus Tradition macht.
Wir werden es sehen. So, kommen wir jetzt zum Vorletzten, also hier Thorsten Freiwirth, Chef des Kanzleramts. Ich glaube, das ist so die einzige Personalie, die wirklich von vornherein absolut klar war. Das wusste eigentlich jeder, dass er der persönliche Wasserträger derjenige, der letztendlich die Politik macht. So, und dann kommen wir jetzt zum Außenministerium und das ist Johann Wadephul. Über den wirst du mir sicherlich was erzählen können.
Also das ist halt auch Schleswig-Holstein einfach so ein treuer Dauerhinterbänkler, aber schon immer tatsächlich außenpolitischer Experte.
Also, weil das Krasse ist ja, das ist ja das erste Mal, also seit 60 Jahren, dass das Außenministerium nicht beim Koalitionspartner liegt.
Ja, das ist richtig.
Und der war ja früher auch quasi gesetzt als Vizekanzler, auch das ist ja schon lange nicht mehr so, aber... Mhm. Das ist das Außenministerium, also das zeigt ja im Prinzip, wie unwichtig das Außenministerium geworden ist. Ja. Früher hatte ja der Koalitionspartner immer ein großes Interesse daran, weil die Außenminister waren ja immer die, die glänzen konnten. Das waren immer so die beliebtesten Politiker in Deutschland, also bis auf Westerwelle. Aber das waren immer so die, und das ist überhaupt nicht mehr so. Also niemand in der SPD hat wahrscheinlich gesagt, ich will unbedingt Außenminister werden.
Ja, also das hat man schon gemerkt, irgendwann, wenn man sich alte Fotos oder alte so Videos von alten EU-Gipfeln in den 90ern oder 80ern anschaut, da war die EU noch kleiner, da waren immer die Regierungschefs und immer die Außenminister und dann auf dem Familienfoto waren wir halt doppelt so viele, wie es Staaten gab. Und irgendwann, so Anfang der 2000er, hieß es, nee, ihr bleibt jetzt schön zu Hause, jetzt machen wir es unter uns aus. Und das war eigentlich, und dann, was ja dann noch dazu kam, war, mit der Finanzkrise, dass die Europapolitik eigentlich auch zum großen Teil ins Finanzministerium gewandert ist, weil es um Geld ging, um Rettungsschirme ständig. Da gab es ja 2011 oder 2015 diese nächtlichen Finanzministertreffen, wo dann Milliarden, Billionen locker gemacht wurden. Das war alles dann Außenpolitik. Und der Außenminister saß dann zu Hause und drehte Däumchen. Ja, also das ist halt so eine Entwicklung, das ist interessant, aber es gibt sicher auch in anderen Ministerien so eine Entwicklung von der Zuständigkeit, die so schleichend ist und die sich der Realität irgendwie anpasst. Aber trotzdem glaube ich, der Wadephul, der wird da nicht negativ auffallen, glaube ich.
Glaube ich auch nicht. Genau. So. Und das ist jetzt das Kabinett von, also die Unionsseite des Kabinetts von Friedrich Merz, die man wirklich mit den Worten zusammenfassen könnte. Hä? Wer? Und jetzt fragt man sich natürlich, warum macht Merz das? Also einerseits wahrscheinlich, um sich von der Merkel-Ära wirklich abzusetzen. Er will halt keinen Minister in seinem Kabinett haben, der irgendwie noch Merkel-Dreck an den Händen hat. Der irgendwo, wo man die Merkel noch riecht, wo man sich so abmerkeln kann. Weißt du, so das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und der andere Grund ist, naja, bis auf so zwei, drei Posten finde ich, sagen wir mal, die Ministerin gar nicht so uninteressant. Und es ist auch erstaunlich, wie viele Frauen da von CDU-Seite aus drin sind. Also es ist mehr als eine.
Das ist auch ein Gerücht. Also das mit den Frauen ist tatsächlich, scheint ja ein Problem gewesen zu sein. Wir erinnern uns an das Foto wenige Tage nach der Bundestagswahl, wie da die sechs breitbeinigen Männer da am Verhandlungstisch saßen und sagen, wir machen jetzt die Union auf, und die Unionsverhandlerseite auf, und dann mussten sie noch eilig ein paar Frauen dazu nehmen. Die haben ja dann quasi, es waren erst 6-6, also geplant, 6 Leute Union und dann von der SPD auch noch 6 bei den Sondierungen, und dann hieß es, nee, wir brauchen die Frauen, dann sind es irgendwie 9 gewesen, also davon 2 Frauen, noch ein Mann, und dann war es 9-9, und dann sagte Jens Spahn, hallo, ihr habt mich vergessen. Und dann waren es 10-9. Am Schluss waren es also 19 Hauptverhandler. Nur einfach, weil Jens Spahn da vergessen wurde. Naja.
So, und Jens Spahn würde ich gerne vergessen. Ich bin sehr froh, dass er nicht Minister geworden ist. Er wird jetzt Fraktionsvorsitzender. Gott sei Dank ist er nicht Parteivorsitzender. Das heißt, er schmälert seine Macht natürlich extrem. Aber dass jemand wie Jens Spahn, jetzt mal ganz ehrlich, haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Dass jemand wie Jens Spahn nochmal...
Das ist wirklich so ein Typ, also der umgibt sich ja wirklich zielgerichtet mit den falschen Freunden. Also wirklich, dieser, am schlimmsten ist ja Richard Grenell, der frühere amerikanische Botschafter in
Ja.
Deutschland, mit dem er ja ganz eng befreundet war oder ist. Und ich finde, das ist schon eine Aussage oder eine Auswahl, weil der ja von diesen Irren noch einer der Irrsten war. Ich meine, am Ende kommt vielleicht sogar noch schlimmerweise raus, dass Jens Spahn sogar mit Markus Söder befreundet ist.
Oh Gott, das wünscht man ja seinem schlimmsten Feind nicht.
Ja, also das, der ist schon. Und, ich meine, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er alles, was er sozusagen zum Thema Flüchtlinge sagt, dass das alles rechtsextrem wäre. Aber es ist schon, also Sympathie ist wirklich das Falsche. Also mit dem Wort kann man ihn einfach nicht
Hätte
beschreiben.
man ihn nicht irgendwie als Vizepräsident im Bundestag parken können oder so?
Naja, es kann durchaus sein, dass ihm das vorgeschlagen wurde seitens Merz und dass der dann einfach gesagt hat, nein, das brauchst du dich auch gar nicht erst zu trauen, mich da öffentlich vorzuschlagen, weil das hat Spahn tatsächlich in seiner doch sehr langen Karriere, er hat ja als sehr junger Mann angefangen im Bundestag und hat auch ge gelegentlich schon mal sogar wurde schon mal ins Parteipräsidium gewählt, obwohl eigentlich jemand anders. Also dann hieß es, ja, dann kandidier doch und dann hat er auch gewonnen. Also der lässt es dann vielleicht drauf ankommen. Und da muss man sich halt fragen, irgendwas scheint er ja zu haben, eine Machtbasis oder eine gewisse Unterstützerbasis, dass man nicht an ihm vorbeikommt. Und das, ja, also.
Okay, ja, wann mein Freund Lars sich herablässt, Minister der müsste eigentlich schon vor der, also vornächst, wann soll Merz gewählt
Also
werden?
angeblich wollen sie das am Montag sagen,
Bekannt
aber wer
geben,
weiß,
okay.
vielleicht wird dann auch noch, sickert da auch noch der eine oder andere durch. Ich glaube, ich würde mal vermuten, es ist intern immer noch nicht klar, wohin mit Saskia.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube,
Also
dass das wirklich ein Problem ist.
im Spiegel haben sie von, nee, in der Zeit haben sie vom sogenannten Trubadix-Problem geredet. Nee, das war doch der Spiegel. Sie hat ein Trubadix-Problem. Also immer dann, wenn sie den Mund aufmacht, muss man sie fesseln und irgendwie an den Baum binden.
Genau.
Das ist wirklich, also ich bin nicht der Meinung und ich finde es auch eine Frechheit, dass man diese Frau, die ja die SPD wieder auf die Beine gestellt hat, das war ja nicht unbedingt Scholz, weil sie war ja Vorsitzende, als die 2021er Wahl gewonnen wurde, wieder erwarten. Gut, sie hat die 25er Wahl dann verloren, aber es ist halt wirklich, also ich glaube schon, dass es mit dem Thema Frau da durchaus was zu tun hat. Dieses, ach, der Mann, der dicke, ja, der dicke große Mann, der da, die waren ja auch alle, als sie die Koalition dann vorgestellt haben, drei große Männer nahe an 2 Metern und dann die kleine Frau, die dann auch kaum zu Wort kam und wo Söder dann ja
Naja, also
auch.
es fehlt Saskia Esken, muss ich wirklich sagen. Ich kenne sie ja nicht persönlich. Ich glaube auch, dass sie ganz sympathisch ist. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber sie hat natürlich nicht dieses Druckgehen. Also dieses so wie dieses, ich will, also sie ist kein Merz, sie ist kein Söder, sie ist
Ja,
kein Klingbeil. Das ist halt ein
aber genau
Problem.
das stimmt halt nicht, denn sie hat ja diese die Urwahl zur SPD-Vorsitzenden gewonnen. Das lag ja nicht an Novabo. Das war ja
Norbert Walter Borjans.
Das war ja dieser
Fast so ein
nette
schöner
Rentner.
Name, fast so ein schöner Name wie Walter Mompa.
Ja, und da wusste man nicht, was ist jetzt Walter? Ist das Vor- oder ist das Nachname oder ist das irgendwie ein Hybrid von beidem? Es war tatsächlich der Nachname, weil er auch als moderner Mann den Teil des Nachnamens seiner Frau
Da
angenommen
möchte
hat.
ich an der Stelle, als die Wahl dann erfolgte, möchte ich eine SPD-Delegierte zitieren, die sich freute, dass es jetzt mit Walter und Eskia vorangeht.
Genau, das war Hilde Mattheis, ja, das
Ja.
ist ein bekanntes Zitat. Und also in dem lag es nicht, es war ein freundlicher Rentner aus Nordrhein-Westfalen, früherer Finanzminister, und der, also die Geschichte lief so, dann hieß es, so, wir machen jetzt eine Urwahl und die SPD will sich retten und wir machen, also alle Mitglieder sollen abstimmen und alle touren durch ganz Deutschland und stellen sich da in monatelanger Kleinarbeit allen Mitgliedern vor. Und dann hat Saskia Esken gesagt, oh, das würde mich interessieren, ich will da einfach mal mit einsteigen. Da waren ja teilweise über 20 Namen dabei. So, und
Und
ich.
zwar nicht gerade unprominente Namen,
Und
das darf
man
man ja
braucht
bitte nicht
eben,
vergessen.
genau, einen Tandempartner. Und dann hat die irgendwie, ja, überlegt, mit wem. Und sie kannte halt irgendwie noch, oder ihr war der Name Walter Borjans ein Begriff, und dann hat sie den irgendwie angerufen und der kannte sie nicht und haben sich getroffen. Und sie hat den quasi überredet. der hatte da einfach keinen Bock. Das hat man ja auch gemerkt, 2 Jahre später, sofort in Rente gegangen bei der nächsten Gelegenheit. Und dann kam ja Klingbeil. Das ist ja eben die Wurzel des Klingbeil-Übels gewesen. Aber sie hat sich das alles komplett erarbeitet, und zwar gegen Scholz, die Kandidatur. Also das ist durchaus ein Machtwille. Böse Zungen sagen, dass Kevin Kühnert quasi der Haupt- oder alleinige Urheber dieser Vorsitzenden ist. Das so stimmt nicht. Aber das, also Kühnert hat dann irgendwann auch gesagt, so, jetzt gucke ich mir mal die Teams an und wer am linkesten ist oder wer am meisten zu mir passt. Und dann hat er sich halt die beiden ausgesucht und die kamen in die Stichwahl. Das war schon eine große Überraschung. Und dann ging es eben aufwärts. Also insofern, das ist schon irgendwie bewundernswert, und ich finde es halt wirklich bedenklich, wie da mit dieser Frau umgegangen wird. Ja.
Genau. Ja.
Schämt und als Schwabe bin ich da sowieso solidarisch und sage, Schwaben sind nicht per se peinlich oder per se unhörbar oder was auch immer.
Ja. nein, alles gut. So. Ja. So. Warten wir auf nächsten Montag, gucken wir mal, wenn es groß überraschend wird, höre ich schon eine Sonderfolge trapsen, mal kicken, aber wenn es langweilig ist, dann wartet bitte bis Donnerstag, also wenn es alles erwartbar wird, was da passiert, dann wartet bitte bis Donnerstag, ja. Dann werden wir auch gleich noch die Wahl von Friedrich Merz mitkommentieren, oder vielleicht sogar die Nichtwahl, man weiß es nicht, es könnte ja passieren, die Mehrheit ist ganz knapp. Mein Bruder sagt jetzt immer auf der Bühne, das finde ich lustig, wenn Merz jetzt, also wie gesagt, das von dem ist eh nicht viel zu erwarten, weil der wird jetzt gewählt, so, dann ist Sommerpause, so, und dann im September sind ja schon wieder Neuwahlen. Also insofern wird da gar nicht viel passieren, aber ich bin da gespannt. So, wir bitten euch an fast Ende jeder Folge, bitten wir euch, schreibt uns doch. Der Christian hat das gemacht vor 3 Jahren. Und wir haben es einfach nicht vorgelesen. Es tut mir leid, Christian. Tim und ich sind beides schlechte Menschen. Du hast es dir sogar nochmal geschrieben, was ich sehr schön fand. Der Christian schrieb uns am 11. April. Das ist jetzt doch schon eine Weile her.
Ja, ich hätte das jetzt gar nicht so groß erwähnt.
Ich möchte mich einfach entschuldigen. Weil, Christian, okay. Wenn ich mich nicht vorlesen, schreibe ich nie wieder. Verstehst du, was ich meine?
Okay.
Ja. Ich möchte mich einfach entschuldigen. Es lag nicht in unserer Absicht. Aber Tillmann und ich, wir sind ja immer so vollgepackt mit Themen und da passiert das. Hallo Tillmann und Sebastian. Und ich finde es gut, dass auch hier die Reihenfolge in der richtigen Reihenfolge vorgelesen wird, damit hier einfach mal die Verhältnisse klar sind. Könnt ihr unserem Ex-Bundeskanzler G. Schröder, weiß nicht, wen er meint, eventuell helfen und ihm einen geeigneten Büroraum zur Verfügung stellen? Die Klage wurde erneut und nun auch in dritter Instanz abgewiesen. Hätte er für die hohen Anwalts- und Verfahrenskosten nicht längst ein eigenes Büro bauen können? Fragezeichen. Da es keine gesetzliche Regelung von Büro und Personal für Altkanzler gibt, wie steht ihr zur Sache? Wer, wie lang und in welchem Umfang sollte der Anspruch auf ein Bundestagsbüro sein? Könntet ihr vorstellen, auch mal gemeinsam ein Programm zu schreiben und darzubieten? Oder, also machen wir erstmal Schröder und dann kommen wir zum... So. Ja, Schröder, also ich finde, niemand hat Anspruch auf irgendwas. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass jemand wie alt Bundespräsidenten, wie viel haben wir eigentlich noch? Eigentlich nur noch einen, ne?
Zwei. Also die Wulfs, beziehungsweise die jetzt nicht mehr zusammen seienden, ja. Wulfs, die sich 3-mal geheiratet haben und jetzt 3-mal getrennt.
Ja.
Und Gauck.
Gauck, natürlich, den vergesse ich immer. Das hat Gründe.
Ja. Genau, und die anderen Präsidenten sind.
Ich finde das eine Unverschämtheit, dass die eine lebenslange Rente von 200.000 Euro im Jahr kriegen plus immer noch ein Büro. Und dass der Altkanzler auch. Jetzt mal ganz ehrlich, Tillmann, hast du ein Büro?
Nee, und selbst wenn ich mal Alt-Tillmann sein sollte, dann habe ich auch keins, ja?
Ja.
Also das ist halt so zweischneidig. Natürlich werden die eine Menge, also gerade in den, man kann jetzt überlegen, vielleicht direkt nachdem sie aus dem Amt gehen, wird es sicher viel Korrespondenz noch geben. Auf der anderen Seite wird es eben oft auch, aber das ist auch bei amtierenden Politikern so, da werden halt die Ressourcen, die der Staat zur Verfügung stellt, dann genutzt, um zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Das Merkel-Buch ist eigentlich weitgehend auf Staatskosten entstanden, weil ihre Co-Autorin ja quasi angestellt ist bei ihr durch den Staat.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich der Meinung bin, ich brauche ein Büro, ist das ja alles völlig in Ordnung, das soll ja jeder. Aber was geht denn mich als Steuerzahler das was an? Und ja, okay, reden wir mal über ein halbes Jahr. Von mir ist ein halbes Jahr, von mir ist auch ein Jahr. So, aber länger nicht. Was soll das?
Ja.
Warum muss ich als Steuerzahler dafür aufkommen, dass irgendein Bräserfauler sagt, der Meinung ist, ich brauche ja aber eine Büroleiterin, um meine Termine zu koordinieren. Ich meine, ich habe dafür auch Personal, aber das bezahle ich.
Ja, und Schröder hat ja Personal in Moskau. Also da und in Moskau, glaube ich, ist es nicht unbedingt eine rechtliche Frage, ob jemandem was zusteht oder nicht, sondern das entscheidet halt eine Person.
So, und jetzt ganz ehrlich, selbst wenn ich Büroraum über hätte, ich würde ihm jeden geben, nur nicht Gerhard Schröder.
So, aber anscheinend ist es ja gerichtsfest, dass er dieses Büro nicht kriegt, im Unterschied eben zu Merkel und Scholz dann später.
Genau,
da weiß
das
ich
ist
jetzt leider
eine freiwillige
nicht,
Sache. Ne?
Ja, aber das weiß ich jetzt nicht, was da der Grund ist, warum er es nicht kriegt. Also das hat sicher auch was mit seiner Außenwirkung zu tun, dass der deutsche Staat sagt, eigentlich jemand, der uns so schadet. Und da weiß ich wirklich nicht, was da juristisch die Gründe sind, warum das, also ich würde es ja auch so machen, zu sagen, ja, dann lieber die Merkel, soll noch ein Buch schreiben, das dann keiner liest, aber jemand, der gegen uns oder gegen unsere Freiheit arbeitet, wie Schröder und keine Einsicht zeigt, warum sollten wir dem was zahlen? Ja, das weiß ich nicht.
Genau. So, kommen wir mal zum zweiten Teil. Jetzt wird es nämlich persönlich. Jetzt geht es um unsere private Beziehung. Könntet ihr euch vorstellen, auch mal ein gemeinsames Programm zu schreiben und darzubieten, oder ist die Distanz zwischen Magdeburg und Berlin dann doch zu weit? Oder kann sich Tillmann mal einen Gastauftritt im Sommertheater vorstellen? Ich glaube, die zweite Frage können wir ganz schnell beantworten. Ja, sicher könntest du das, aber das ist logistisch und finanziell und strukturell halt sehr schwierig. Kommen wir mal zu einem gemeinsamen Programm. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Das Problem ist, mein Berufsleben besteht daraus, mit einem anderen Menschen zusammen auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mal das Experiment gewagt, zum Beispiel mit einem Kollegen aus Magdeburg, Lars Johansen, ein Zweierprogramm zu machen. Und das funktioniert nicht. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit Thema mal ein Programm zu machen, klar, aber ich wüsste nicht wie. Weil ich habe diese Duo-Geschichte ist bei mir, also ist quasi verbrannt. Weil ich habe ja meinen Bruder. Und ja, wir könnten mal Live-Podcasts machen, aber das Problem ist, wir sind so vollgeballert mit Gastspielen im Moment, dass ich auch nicht richtig weiß, wo wir das unterkriegen. Aber das ist, sagen wir mal so, das ist jetzt noch nicht aus der Welt.
Ja, also Live-Podcasts, da müssen halt auch hinreichend genügend Leute kommen, dann, also die müssen dann auch versprechen, wir müssen quasi, wenn dann keiner im Publikum sitzt, der es hören will.
Die Frage ist ja, wann warst du das letzte Mal bei uns in der Spielstätte, allein nur mit deinem Soloprogramm? Das ist doch auch schon wieder fast 10 Jahre her, oder?
Ja, aber lieber Sebastian, wer entscheidet das?
Ja, nee, das hat ja Gründe. Das hat ja Gründe. Du hast, wie viele Termine bei uns gab? 4 oder so? Und davon sind, glaube ich, 2 ausgefallen oder so. Keine Ahnung. Nur
einer ist ausgefallen, der allererste.
Der allererste. Du warst ja unser allererstes Gastspiel, was dann auch noch ausgefallen ist. Sehr schön.
Ja,
das Problem ist halt, es ist halt gerade ganz schwierig mit Gastspielen. Also nicht gerade, es ist immer schwierig gewesen mit Gastspielen. Und vor allem mit Leuten, die man nicht kennt. Wir gucken mal. Franzi sagt gerade, sie weiß halt, wir sind so, also wir haben ja den Kollegen Michmel im Kabarett, wir haben die Wollners bei uns im Kabarett, wir haben den Kollegen Max Heckel aus Arneburg bei uns, und das sind so Lokalpatrioten, und wir sind so voll mit Gastspielen, wir haben ja selbst Weltkritik, kriegt ja kaum noch Termine bei uns. Und wenn, also jetzt ist, nächste Woche ist, glaube ich, Maxim von Weltkritik Solo bei uns, auch da sieht's, also wenn euch das interessiert, kauft da Karten, sonst fällt das auch aus. Es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön.
Ja, gut. Also das, wie gesagt, bleibt alles im Hinterkopf. Und
genau, wir schauen mal. Und das Schöne ist ja, ich kann mich immer noch damit rausreden wie, ich mache ja den Spielplan gar nicht mehr. Dafür habe ich ja Personal.
Stimmt.
Dafür habe ich ein Büro.
Seit Schröder keins mehr hat, hast du die ganzen Leute.
Genau, richtig. Die machen bei uns die Spielpläne. Wir gucken weiter. So
ich hab noch zwei Nachträge zum Thema Papst. Wir hatten ja letztes Mal eine Sonderfolge zum Thema Papst. Und da hattest du flapsigerweise erzählt, quasi die Liste der Päpste, da wurde immer das Amt vom Vater auf den Sohn vererbt. Und ich habe nachgeschaut, es gibt tatsächlich ein einziges Vater-Sohn-Paar.
Ja.
Das stammt aber aus dem frühen Mittelalter, als das mit dem Zölibat noch nicht ganz so, das war nur ein Serviervorschlag oder existierte noch nicht mal. Also es gab zwei, die auch nicht unmittelbar aufeinander folgten, die Päpste Hormisdas und Silverius, die zwischen 540 und 37, genau, das waren noch Namen, die man sich merken musste, weil man sich sonst nicht merken konnte. Und die waren
wie
Vater
war das?
Und Sohn. Kannst du nochmal nachhören dann.
Hormisdas
und Hormisdas mit W, nee, mit M, Hormisdas und Silverius. also der weltliche, also nicht der weltliche, das ist ja verboten im Katholizismus, aber der weltliche aus dem Wald, Silverius. Ach,
der weltliche.
So ein bisschen wie Silvester. Silvester ist ja auch der aus dem Wald kommt.
Ah ja, genau. Okay, Entschuldigung bitte.
Und ja, nach dem ist ja ein berühmter Tag benannt. Das war ja auch ein Papst.
Nicht, nee, das ist doch nach Silvester Stallone.
Genau. Nee, nachdem ist dann wieder der Papst. Also so. Und es gab auch zwei Brüder. Und die folgten unmittelbar aufeinander. Aber Stefan der Zweite, okay, und Paul der Erste.
Genau.
Die waren zwei Brüder. Das ist okay. Aber ansonsten, klar, Familien hatten ja im späten Mittelalter das Sagen, diese ganzen Medici und so weiter. Das war sehr, die Papstgeschichte ist wirklich eine sehr abwechslungsreiche, unterhaltsame Story. Und was auch interessant ist, auch noch ein kleiner Nice-to-Know-Fakt. Also der Vatikan ist ja nicht Mitglied der UNO, einer der ganz wenigen Staaten auf der Welt, die zwar von quasi fast allen anerkannt sind, aber sich zu schade sind, in die UNO zu gehen. Sie sind aber sich nicht zu schade, in die UNO, also da anwesend zu sein in der Vollversammlung. Es gibt ja so Gastplätze, was weiß ich, das Rote Kreuz und die Malteser, die haben zum Beispiel, also nicht die Maltesen, sondern die Malteser-Organisation, die haben... die dürfen da sitzen und dann gibt es zwei Staaten oder Staats, also die auch mittendrin im Plenum sitzen, nämlich Vatikan und Palästina, und die dürfen da auch Reden halten. Also teilweise hat der Papst schon mal selber vor der UNO-Vollversammlung gesprochen, obwohl er nicht Mitglied ist. Und noch dazu, noch interessanter ist, der Papst selber, also der Heilige Stuhl und damit er, ist ein Völkerrechtssubjekt. Normalerweise sind Völkerrechtssubjekte, also Deutschland ist ein Völkerrechtssubjekt, aber es ist nicht der Vatikan das Subjekt, sondern der Papst selber. Also das ist schon geil. Also wenn ich, sagen, in meinem Lebenslauf zu stehen hätte, Thema Lucke, das Völkerrechtssubjekt,
genau,
aber das geht also wirklich nur, wenn man Papst ist.
Genau, du bist quasi dein eigener Staat.
So, also Reichsbürger.
Das kenne ich eigentlich nur von meiner Mutter, aber egal. Egal, das ist jetzt überhaupt nicht das Problem. Hast du noch was?
Ich hatte noch was, und zwar, wer jetzt nach Russland fliegt, darf gern mal den Flughafen Wolgograd anfliegen. Man wird den aber auf der Landkarte nicht mehr finden, denn seit dieser Woche ist zumindest der Flughafen der Stadt Wolgograd wieder in den alten Namen umbenannt worden, und der lautet?
Stalingrad.
Ja. Also so viel zum Thema, oh, vielleicht will Putin doch irgendwie, vielleicht ist es doch ein ganz guter Mensch.
Naja, Moment, man muss da gerade, was diese Namen betrifft, muss man ganz vorsichtig sein. Die haben die Stadt Leningrad, haben die ja in den 90er Jahren wieder zurück in St. Petersburg umbenannt. So, der Oblast, also der Kreis, also quasi der Bezirk um diese Stadt, heißt aber nach wie vor Leningrad. Und es steht auch am Flughafen zum Beispiel, wenn du in Leningrad landest, also in St. Petersburg, wenn du da landest, steht da Leningrad. Also es steht da immer noch dran, weil der Oblast immer noch so heißt. Und ich weiß nicht, wer diese Änderung...
Ja, also das lag daran, dass die, also 1991 gab es ja eine Volksabstimmung sogar in dieser Stadt. Und da hat das Volk gesagt, davon haben wir jetzt so langsam genug. Es war auch derselbe Tag, an dem Jelzin die erste freie Präsidentschaftswahl gewann. Und diese Abstimmung war halt nicht im Oblast, und dann hat man sich, das hat man dieses Projekt wahrscheinlich, aber tatsächlich, es ist ein bisschen, sagen wir mal, inkonsistent, wenn man den Oblast nach einer Stadt benennt, die gar nicht mehr so heißt.
Genau, wobei ich jetzt, ich wollte nochmal zum Thema Papst, ich dachte, du hast noch was zum Thema Papst, weil über eins haben wir überhaupt nicht gesprochen in der letzten Folge, und zwar über die einzige Päpstin, die es ja wohl mal gab.
Ja, die einen sagen so und die anderen nicht, also das ist, glaube ich, ein Gerücht.
Gut, okay, haben wir zumindest
drüber geredet. Tatsächlich, wenn man sich die Papstgeschichte anguckt, viele Gerüchte, vor allem über das Thema Konklave, also Papstwahl. Man weiß nicht, es gab immer schon mal so, ach, da wurde einer zufällig gewählt, der ist aber einen Tag später gestorben und deswegen wurde der Nachfolger gewählt. Das ist alles höchstwahrscheinlich falsch, beziehungsweise es taucht halt nicht auf, und natürlich, die Chronisten haben immer die Macht, auch was zu verschweigen. Aber gerade diese Päpstin, die ist wohl übereinstimmend nicht gewesen. Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte.
Genau. Interessant wird auch, wenn wir uns nächste Woche hören, werden wir wahrscheinlich Habemus Bundeskanzler sagen können. Bin gespannt.
Papam wahrscheinlich nicht. Das Konklave beginnt am Mittwoch. Und die letzten Konklave waren immer also am folgenden Tag vorbei, aber das kann diesmal länger dauern, weil das sind ja alles viele, ganz relativ viele neue Kardinäle, die sich nicht kennen. Und die müssen sich erstmal, aber ich habe jetzt mehrmals schon gehört, dass ein Favorit oder dass man sich einen Favoriten wünscht, nämlich es gibt einen Herrn, einen Kardinal, der heißt Pier Battista Pizzaballa.
Ja, geil, oder?
Da würde das römische Bäckerhandwerk doch fröhliche Urstände feiern, dass man da eine Spezialpizza rausgibt mit Bällen. Weiß ich nicht. Also, es ist ja Balla Balla vielleicht auch ganz nah dran. Also, mal gucken.
Wer weiß das schon. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder, um dem Gottkanzler Friedrich Merz zu huldigen.
Ja.
Ist es der 10.? Ich überlege jetzt gerade.
Das ist der 10.
Der 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Und dann der einzige Kanzler, der jünger ist als sein Vorgänger. Also er hat diverse sozusagen, das ist die Eigenheit. Und dass er der einzige ist, der schon vor seiner Amtszeit Sachen beschließen lässt, nämlich das Sondervermögen. Also das ist schon,
Moment.
Wir leben in interessanten Zeiten. Nee, der älter ist als sein Vorgänger. Entschuldigung.
Wollte ich gerade sagen. Wir genau, waren ja immer jünger.
Immer jünger, außer jetzt.
Genau. Also das haben
vielleicht, und das wird witzig, vielleicht wird diesmal sogar der Papst jünger als der Kanzler. Und das hatten wir seit Adenauer nicht mehr.
Und das ist respektabel. Nein, aber wir hatten das ja bisher immer, dass die sowohl in der richtigen Reihenfolge Kanzler wurden, was das Alter betrifft, und auch immer in der richtigen Reihenfolge gestorben sind.
Das ist richtig, ja.
Nee, Moment, ist Schmidt vor Kohl gestorben?
Ja, oder? Richtig.
Schmidt ist doch noch vor Kohl gestorben, ja. Genau. Also sind immer in der richtigen Reihenfolge gestorben. Und
also da müssen wir jetzt Gerhard Schröder die Daumen drücken.
Genau, der müsste jetzt der Nächste sein. Naja, aber es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Er ist ja aber 10 Jahre älter als die Merkel und ist ein Mann. Und sag mal, sein Lebensstil war jetzt auch
sein Alkoholkonsum, ja.
Ja, das müsste passen.
Müsste passen. Okay, ja dann, lieber Sebastian, bis nächste Woche.
Ja, tschüss.